was Österreich machen kann und muss, ja, ist eben diese Überhitzung Einhaltgebiet. Und das liegt ganz allein in unserer Hand, weil da reden wir jetzt nicht von 2-3 Grad, sondern in solchen städtischen Wärmeinseln kann es im Hochsommer zum Mittag, am frühen Nachmittag kann es um 10 Grad wärmer sein über der Asphaltfläche als in vergleichbaren Flächen, den Parkanlagen.
Tauwetter, der Profil-Podcast zur Klimakrise.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Tauwetter, dem Profil-Podcast zur Klimakrise. Mein Name ist Christina Hiebtmeier und in der Vergangenheit wurden Sie an dieser Stelle auch von Josef Gepp begrüßt. Einige werden es vermutlich schon wissen, Kollege Gepp, der mit mir diesen Podcast ins Leben gerufen hat, ist zu neuen Herausforderungen aufgebrochen. Lieber Josef, wenn du das jetzt hörst, ich und die gesamte Profilredaktion wünschen dir viel Erfolg und danke für 7 großartige Jahre der Zusammenarbeit. Aber jeden Ende wohnt ja bekanntermaßen auch ein Anfang inne und so freue ich mich, dass ich Franziska Dschugan als neue Co-Moderatorin gewinnen konnte. Treue Profilleserinnen und Leser kennen sie natürlich längst als langjährige Mitarbeiterin im Wissenschaftsressort. Und ab heute und in Zukunft wird sie ihre Expertise auch im Tauwetter-Podcast einbringen. Hallo Franziska.
Hallo, auch von mir noch einmal ein herzliches Willkommen. Als Hörerin der ersten Stunde freue ich mich sehr, nun selber Teil dieses Podcasts zu sein. Der Klimawandel ist die größte globale Krise unserer Zeit, auch wenn Corona und der Ukraine-Krieg uns das manchmal vergessen lassen. Es gibt viele Expertinnen und Experten, die sich ständig mit der Erderhitzung befassen. Zu erfahren, was Sie zu sagen haben, ist hochspannend und das bringt mich auch schon zu unserem heutigen Gast, dem Meteorologen Gerhard Wotterwer von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik in Wien. Mit einer Studie zu den sich stark verändernden Klimazonen hat er kürzlich international für Aufsehen gesorgt. Darüber werden wir eingehend sprechen heute. Und Herr Wotterwer ist Obmann des österreichischen Klimaforschungsnetzwerks Climate Change Center Austria. Der Anlass für unser Gespräch ist ein Thema, das uns alle tagtäglich betrifft, das Wetter.
Ja, hallo Herr Wotterwer, herzlich willkommen auch von meiner Seite.
Ja, hallo, danke für die Einladung.
Sehr gerne, wir freuen uns, dass Sie hier sind. Jetzt, wenn ich das richtig beobachtet habe, erleben wir gerade den 3. viel zu trockenen Frühling in Folge. Ist das noch Wetter oder ist das schon der Klimawandel oder das neue Normal, auf das wir uns in Zukunft einstellen müssen?
Ja, also bezüglich Wetter und Klima, das ist immer die interessante Frage. Also sagen wir, man darf ja nicht jedes Ereignis, was abnormal ist im Wettergeschehen, gleich als Indiz für den Klimawandel sozusagen interpretieren, sondern es geht wirklich halt um die eben über die Jahre anhaltende Veränderungen. Und eine der großen Veränderungen unserer Zeit ist eben die zunehmende Temperatur. Also die ist auch sozusagen wirklich über viele Jahre jetzt auch konstant zunehmend. Wir haben viel mehr warme Monate, zu warme Monate, als wir zu kalte Monate eben haben. Beim Niederschlag ist es ein wenig anders, also da haben wir viel mehr Schwankungen im System, aber was wir schon noch sehen, und das ist auch etwas, was uns aufgrund der Projektionen, also unserer Rechnungen sozusagen auch in die Zukunft begleiten wird, ist eben eine gewisse Tendenz für trockenere Episoden. Ja. Durch die zunehmende Temperatur ist ja generell die Verdunstung höher. Ja. Das heißt, selbst bei gleichbleibendem Niederschlag würde es automatisch trockener werden, ja. Aber wir haben eben auch eben das Phänomen, dass also speziell in den Frühjahrsmonaten, auch Sommermonaten, es längere Episoden gibt und zunehmend eben gibt, wo es eben sehr trocken wird. Ja, und diese zunehmenden Trockenheiten, die halt früher halt alle paar 10, 15, 20 Jahre waren, die sind auch teilweise schon jährlich jetzt, ja, sind auch, halten noch immer wieder einige Monate an, ja, und die führen eben zu großem Stress für die Vegetation generell, für die Forstwirtschaft in Österreich, für die Landwirtschaft auch, ja, und sind schon eine große Problematik auch für jetzt die Wasserversorgung in der Zukunft und bis zu einem gewissen Grad auch die Energieversorgung, weil ja Wasserkraftwerke auch ein Teil von den erneuerbaren Energieträgern sind. Also ist es durchaus eine Sache, die uns schon auch Gedanken macht, wie wir da sozusagen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten eben da weitermachen. Last but not least natürlich, wir verfolgen ja auch teilweise den Wasserstand des Neusiedlersees und anderer Seen, ja. Und das ist auch eben auch recht dramatisch, eben, dass eben wirklich Seen auch teilweise austrocknen. Beim Neusiedler See ist es noch nicht ganz so weit, aber natürlich ist die Tendenz da schon eher alarmierend. Ja, es gibt auch im eigentlich nicht so weit vom Neusiedler See entfernt im Raum Wiener Neustadt zum Beispiel, also Baggerseen, die viele Jahrzehnte waren, die jetzt mehr oder weniger trocken fallen, und das zeigt doch an, dass die Grundwasserspiegel sich verändern, ja, und da reicht eben ein nasser Monat oder zwei nasse Monate gar nicht mehr aus, nicht, sondern da müssten wir über längere Zeit große Niederschläge beobachten, damit es eben wieder korrigiert werden könnte.
Der Neusiedlersee wird ja, glaube ich, durch Regenwasser gespeist, oder? Der hat ja kaum Zuflüsse, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
Der hat keinen natürlichen Zufluss, genau, und wird durch Regenwasser und durch Grundwasserspiegel sozusagen gesteuert, ja. Und das ist eben der klassische Fall, wo eben Seen wirklich sehr stark beeinflusst werden. Ja, es gibt natürlich auch Seen in Österreich, die Zuflüsse haben, die ein bisschen im alpinen Bereich sind, die sind da weniger betroffen. Aber die sogenannten Steppenseen, und der Neusiedler See ist einer, ein Steppensee, die sind eben sehr stark potenziell betroffen. Und das sieht man jetzt auch langsam, aber sicher, dass da eben Wasserstände eben systematisch sinken hat über Jahre hinweg.
Und wenn man das jetzt auch so regional beobachtet, sagen wir innerhalb von Österreich, ist es anscheinend so, dass manche Gebiete kaum Niederschlag oder viel weniger Niederschlag haben, andere dafür viel zu viel oft. Ist das richtig oder und woran liegt das, wenn es jetzt so
ja,
wäre?
Naja, was schon der Fall ist, also jetzt im März zum Beispiel diesen Jahres hatten wir eine relativ lange Periode, wo es total trocken war, und da war in ganz Österreich relativ flächendeckend vom West nach Ost waren die Niederschläge zu wenig. Ja. Was wir auch sehen ist, dass am Ende des Winters oft die Schneedecke nicht mehr so dick ist wie vergangen. Das heißt, da fließt doch dann nichts mehr ab. Also früher war eben schon noch der Fall, dass eben vielleicht im März und April trocken war, ja. Aber da war so viel Schnee überall, dass der schmelzende Schnee eben dazu geführt hat, dass Wasserstände eben geblieben sind. Das fällt jetzt in vielen Regionen weg. Ja, es ist die Schneeschmelze teilweise schon Anfang März abgeschlossen im Alpenvorland und so weiter. Ja, kommt nichts mehr nach. Ja. Wir haben, was auch über die Jahrzehnte zu beobachten bereits ist, zwar in Summe nicht weniger Niederschlag, aber wir haben eben diese Ereignisse, wo es eben über tagelang eben diesen Landregen, oder der Salzburger Schnürlregen, wie er dann geheißen hat, ja, das bleibt eben immer mehr aus, ja, sondern wenn wir Niederschläge haben, dann haben wir ganz starke Niederschläge in sehr kurzer Zeit, also im Rahmen von Gewittern, von Unwettern, dann teilweise mit Hagel und starkem Wind verbunden. Also diese Ereignisse nehmen tendenziell eher zu, ja, aber eben diese tagelange leichte Regen, der für die Vegetation und für die Wasserversorgung sozusagen so wichtig ist, ja, der nimmt tendenziell eher ab. Und eben diese Perioden, wo es eben 1, 2, 3, 4, 5 Wochen gar nicht mehr regnet, ja, die nehmen auch sehr stark zu. Und das leider auch in der Zukunft eben zu erwarten, dass das eben sich fortsetzen wird.
Ein anderes Phänomen konnten wir kürzlich auch beobachten, nämlich den durch den Sahara-Staub so gelb verhangenen Himmel. Das scheint auch häufiger zu werden, stimmt das?
Ja, also wir sehen das jetzt gerade in dem Jahr, letzten Jahr haben wir das häufig gesehen. Also wir haben sehr viele Wetterlagen in den vergangenen Jahren, die eher Richtung sozusagen von Süden kommend, von Norden kommend sind. Also wir hatten ja auch das eine oder andere Ereignis, wo sehr viel Schnee gefallen ist, zum Beispiel in kurzer Zeit, Alpen-Südseite. War einmal ein Ereignis, wo es wirklich einmal im November, Dezember so viel Schnee gegeben hat wie normalerweise den ganzen Winter. Ja. Wir hatten Ähnliches vor einigen Jahren an der Alpen-Nordseite, wie zum Beispiel am Hochkar meterweise Schnee gelegen ist und so weiter. Also auch das ist möglich im Klimawandel auch weiterhin, aber eben auch sehr viele Südanströmungen und dann eben weniger so diese Westlagen, die klassischen, ja, die dann eben entsprechend weniger werden und dadurch sind, dass eben diese Sahara-Staubereignisse per se sind recht häufig geworden, ja, auch mehr Richtung Norden ausgreifend, eben es gibt mehr solche, wie wir das in der Fachsprache nennen, blockierenden Wetterlagen. Also die treten dann ein, wenn zum Beispiel ein Tiefdruckgebiet westlich von uns ist, ja, und sich nicht so recht weiter bewegt. Ja, dann hat man dann eben Tage hat man eben südliche Strömung bei uns, ja, zu warmes Wetter im Prinzip, ja, und während dann die Flanken von diesem Tiefdruckgebiet sozusagen und dann haben wir eben ein Hochdruckgebiet über uns und dann östlich davon wieder ein Tiefdruckgebiet und das sind Flanken, Regen jetzt bis zum Abwinken. Also da hat man dann eben diese extremen Niederschläge. Ja. Und bei uns ist eben dann über die Wochen das konstant. Und diese blockierenden Wetterlagen nehmen auch eher zu. Ja. Das ist auch eine Folge, dass eben die globale Zirkulation sich auch ändert. Es ändert sich dadurch auch, weil die Temperaturdifferenz zwischen den polaren Regionen und den tropischen Regionen tendenziell abnimmt. Also die Polarregionen, da schmilzt das Eis großflächig. Ja. Das ändert eben die Reflexionsfähigkeit. Also das Eis führt dazu, dass eben Sonnenstrahlung zurück in den Weltraum reflektiert wird. Wenn das nur noch Wasser ist, dann wird das absorbiert und wird dann erwärmt. Ja. Das ist eben ein massives Problem in den nördlicheren Breiten. Das führt eben zu einer besonders starken Erwärmung dort. Ja. Während die Erwärmung in den südlichen Regionen, den Tropen, nicht so drastisch ist. Ja. Und die ganze Differenz zwischen Nord und Süd nimmt dadurch ab und dadurch eben diese ganze globale Zirkulation, die dadurch abnehmend ist. Und das ist eben eine Problematik des Klimawandels, die sozusagen zusätzlich zu der Erwärmung kommt. Ja, also auf der einen Seite haben wir die Erwärmung, die 2 Grad in Österreich, die 1 Grad global, die wir derzeit gesehen haben. Auf der anderen Seite haben wir eben diese Änderungen in der Zirkulation, die eben viel drastischere Probleme verursachen können als nur 1-2 Grad mehr, weil das klingt ja gar nicht zu viel, nicht? Wenn man sagt, das ist 2 Grad mehr. Ja. Aber wenn man dann eben sieht, was das für Konsequenzen hat bezüglich Dürre, Trockenheit, Unwetter und so weiter, dann wird das jetzt so richtig erlebbar sozusagen. Also sozusagen in der Fachsprache verbirgt sich da viel mehr dahinter sozusagen.
Da möchte ich auch gleich einhaken. Mit Ihrer Kollegin Lucrezia Terzi haben Sie eine international viel beachtete Studie veröffentlicht. Demnach breitet sich die subtropische Zone inzwischen bis nach Schweden hinauf aus. Wie haben Sie denn das herausgefunden?
Ja, also die Kollegin Terzi, ist keine Meteorologin, sondern dieser Kernphysikerin. Ja. Und das Beryllium-7 sind Radionuklide. Die werden durch die extreme Sonnenstrahlung gebildet in der oberen, also in der Stratosphäre im Wesentlichen. Also dort, wo die Kombination aus noch relativ dichter Atmosphäre, aber immer noch sehr, sehr, sehr intensiver Strahlung eben ein optimales Level erreicht. Das ist also meistens in der Stratosphäre, teilweise auch in der untersten Troposphäre, also die Troposphäre sind die untersten 10 Kilometer unserer Atmosphäre, klassisch gesagt dort, wo das Wetter sich abspielt, also wo die Wolken sind, wo der Regen ist. Ne? Und die Stratosphäre darüber liegend ist eine eher wolkenfreie Schicht, wo eben auch gewisse Spurengase und so weiter noch vorhanden sind, und dieses Beryllium 7 speziell dort. Nicht? Und jetzt ist eben das Phänomen ist eben das, es muss also Wetterereignisse geben, die das Beryllium 7, dieses Radionuklid, von der Stratosphäre nach unten schaufeln. Ja, und eben vereinfacht gesagt, tritt das dort auf, ja, wo die Luftströmung nach unten geht. Also praktisch von oben nach unten geht. Nicht? Und das ist eben genau in diesem Bereich zwischen der tropischen Zirkulationszelle und der außertropischen sozusagen. Da gibt es eben eine Region, wo die Strömung sehr stark nach unten geht. Ja? Und diese Region, sie ist auch die Region, wo es zu Trockenheiten kommt, wo im Hochdruckgebiet herrscht sozusagen, also ist eben diese subtropische Region. Ja. Und was die Kollegin Terzin festgestellt hat, ist, dass sich in den einzelnen Teilen der Welt diese Konzentrationen von Beryllium 7 in den letzten 10, 20 Jahren sehr stark geändert haben, überraschend stark geändert haben. Nicht? Und das deutet darauf hin, dass sich eben diese ganze Zirkulationszellen, die ja über viele, viele, viele tausend Jahre ziemlich stabil sozusagen sich verhalten haben, dass sich die eben ändern derzeit. Nicht? Und das, auf der einen Seite ist eben diese subtropische Zirkulation, die breitet sich im Sommer immer weiter nach Norden aus. Nicht? Das heißt, es werden immer größere Gebiete, werden eben im Sommer werden überhitzt, ja, und werden auch trocken in dem Sommer. Und in den Gebieten treten noch teilweise verheerende Unwetter dann auf, wenn eben diese Überhitzung zu stark wird. Ja, das ist eben die eine Sache, die sie festgestellt hat mit dem Beryllium 7. Und auf der anderen Seite steigt die gesamte Grenze der sogenannten Troposphäre, also die ungefähr bei 10 Kilometer liegt, plus minus, also in den Tropen höher, in den mittleren Breiten Polarregion tiefer. Ja, da sind es nur 5-6 Kilometer, in den Tropen sind es 15-16 Kilometer, die steigt an. Ja, das heißt, es wird immer das die Möglichkeit von solchen Gewitterwolken in die Höhe zu wachsen, wird dadurch sehr stark gefördert. Ja, das heißt, die Wolken wachsen dann auf 13, 14, 15 Kilometer Höhe. Ja, das führt dann zu Hagel und das führt im Extremfall, wenn es da zu einer Windscherung, also einer Winddrehung kommt mit der Höhe, auch dazu zu diesen Tornados, diesen Windhosen, die halt dann besonders große Schäden anrichten können. Also Hagel, Tornados sind da so eine Folge davon. Und das Dramatische an der Situation ist, dass in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten in diesen Berichten des Weltklimarates war das sozusagen eine Folge, wo gesagt hat, das hat mittlere oder niedrige Wahrscheinlichkeit. Ne? Anhand der Daten müssen wir davon ausgehen, dass diese Änderung bereits eintritt. Also das ist jetzt nicht etwas, was wir jetzt bis zum Jahr 2050 erwarten, sondern das ist wirklich bereits, wird das jetzt derzeit in diesen Jahren eben bereits Realität. Also man sieht es eben an diesen Spurengasen, dass eben diese Änderungen bereits in Gange sind und dass die weiter fortgeschritten sind, als man eben auch gedacht hat. Ja, vielleicht auch ein Punkt zur globalen Erwärmung, auch die ist eher im oberen Bereich von dem, was eben Ende der 80er Jahre eben geschätzt wurde, was eben im Jahr 2020 bis 2030 eben eintreten wird. Also wir haben teilweise schon Erwärmungen, die man eher erst 2040, 2050 erwarten würde. Also wir sind nicht in der Situation, dass man sagt, es ist eher weniger als erwartet, sondern wir sind in der Situation, es ist eher an der Obergrenze des Erwarteten derzeit auch die Situation.
Weltweit hat ja die Durchschnittstemperatur um etwa 1 Grad zugenommen. In Österreich sind es ja bereits 2. Woher kommt denn dieser Unterschied überhaupt?
Also ganz einfach gesprochen, sie erwärmen sich also Gebiete, die eher sozusagen ozeanisch geprägt sind, erwärmen sich weniger als die Gebiete, die sozusagen kontinental geprägt sind. Also das hat einen relativ einfachen Grund, weil die Erwärmung über das CO2, das kommt eben durch die Erwärmung, ist nicht die Erwärmung der Atmosphäre durch die Sonnenstrahlung, ja, sondern es erwärmt sich ja der Boden vorwiegend durch die Sonnenstrahlung. Das ist so wie eine Herdplatte. Ja, und dieser erwärmte Boden, ja, strahlt dann die Wärme wieder in die Atmosphäre und das Kohlendioxid und andere Klimagase reagieren darauf, ja, und strahlen das wieder zurück, die Hitze. Das ist wie im Glashaus sozusagen, wo eben die Wärmestrahlung im Glashaus drinnen bleibt. Nicht? Und das ist eben speziell effektiv in Landregionen, in kontinentalen Regionen und besonders sozusagen auch aktiv in Regionen, wo es besonders starke Abstrahlungen, besonders starke Abkühlung im Winter gibt. Also zum Beispiel in diesem ganzen sibirischen Bereich, im asiatischen Kontinent und so weiter, wo sich eben enorme Abkühlungen sozusagen über viele Jahre sozusagen, wo man bekannt, wie kalt es dort wird, dort ist es viel weniger kalt in den letzten Jahren geworden. Und eben dieser Klimawandel ist wie Wärmedämmung in Wirklichkeit. Nicht? Wenn ich mein Haus dämme, ja, dann wird es warm im Haus, nicht? Und die Abkühlung, wenn es dann die Wärme wegkommt von der Sonne, weil eben zum Beispiel Winter ist, nicht? Die Abkühlung dauert dann immer länger. Ja, das heißt also, wo früher schon im November es eiskalt war, dort ist erst im Dezember oder vielleicht sogar erst im Jänner wird es erst so richtig kalt. Ja. Das heißt, es dauert immer länger, ja, bis es kalt wird und die Abkühlung wird immer geringer. Ja. Und das sehen wir speziell in diesen Regionen, also das heißt also im Kontinent teilweise 3-4 Grad sieht man das bereits. Ja. Im ozeanischen Bereich ist es nicht so dramatisch, da ist es eher unter 1 Grad, ja, und Österreich liegt ein bisschen in der Mitte. Nicht? Also bei die 2 Grad ist eben jetzt kein Extremwert, aber es ist ein erwartbarer Wert. Also wir sind jetzt sozusagen in allen europäischen Mittelmeer-Übergangsklimate sind wir eben entsprechend gut drinnen mit der Erwärmung. Wo sich besonders erwärmt auch, muss man dazu sagen, ist im Mittelmeerbereich generell, im mediterranen Bereich, ja, also südlich von uns, ja, wo wirklich dann Zonen sind, wo es im Sommer dann schon jenseits der 40 Grad regelmäßig hat, wo dann Waldbrände, Vegetationsbrände und so weiter auftreten, wo es wirklich dann schon wirklich schwierig wird, ohne technische Hilfsmittel auch zu leben in diesen Regionen teilweise. Also das ist eben auch eine der Problematiken des Klimawandels, eben dass solche Regionen das ist in Zeiten teilweise im Jahr immer schwieriger wird.
Kann Österreich jetzt als kleines Land überhaupt irgendwas ausrichten gegen dieses globale Phänomen der Erderhitzung?
Ja, also da gibt es eben zwei Aspekte, die man da betrachten muss. Also der eine Aspekt ist eben generell die Konzentration der Treibhausgase in der Atmosphäre. Nicht? Und das ist eben, diese Gase sind, die werden ja weltweit freigesetzt durch die Industrie, durch den Verkehr. Und da ist ein Land wie Österreich, hat also ca. 0,3% der globalen CO2-Emissionen, also Freisetzungen von dem wichtigsten Treibhausgas von CO2. Das ist also im Vergleich zu Ländern wie China und USA ist das also vernachlässigbar fast. Ne? Das ist also so, es ist sehr wenig Freisetzung per se. Das heißt, wenn Österreich jetzt gar nichts mehr emittieren würde nächstes Jahr, würde das Klima nicht sehr stark verändern, grundsätzlich. Ja? Dass Österreich trotzdem etwas tun muss, liegt auf der Hand, weil Österreich als reicher Industriestaat sozusagen auch die technischen und finanziellen Möglichkeiten hat, dieser Transformation, dieser Wirtschaft. Das heißt also, es muss ja ziemlich sicher von Europa ausgehen, diese Änderung, und auch von den USA. Ja. Und da ist Österreich natürlich ein Land, was gefordert ist, aber de facto würde es, wenn es nur Österreich macht, nichts ändern. Ja, was aber schon der zweite Aspekt von dieser globalen Erwärmung ist, ist eben, die Erwärmung ist ja nicht, es wird ja nicht die Luft erwärmt von der Sonne, sondern es wird eben der Boden erwärmt von der Sonne, ja. Das heißt also, was wir vermeiden müssen, ist diese großen Überhitzungsflächen. Das heißt also, alles, was in Richtung geht, Änderung der Landnutzung, was in Richtung geht, Abholzung von Wäldern, was in Österreich eh nicht so stark ist, ja. Aber wo Österreich Europameister fast ist und fast Weltmeister ist, ist eben der Flächenverbrauch generell. Ja. Also wir wandeln immer mehr Fläche in Österreich, ja, da geht es um Fußballfelderweise, ja, wandeln wir in Bauland um und versiegeln diese Fläche. Ja. Und es entstehen dann große Gebiete mit versiegelter Fläche, die sich dann im Sommer extrem stark erhitzen können. Ja, auch die Städte wachsen natürlich in die Fläche hinein, die größeren, mit den Shoppingzentren, die entstehen ja nicht im Stadtzentrum, sondern die entstehen ja dann immer weiter entfernt vom Stadtzentrum. Und man schafft dann große Gebiete, die sich extrem stark überhitzen. Und das hat eben zur Folge, dass in diesen Gebieten auf der einen Seite wird es ungemütlich für die Bevölkerung, ja, so in der Nacht kühlt es nicht mehr so richtig aus, ja. Auf der anderen Seite entstehen aber in diesen Gebieten auch vermehrt, heftige Unwetter, ja, eben durch diese Überhitzung, durch diese starke Erwärmung geht die Luft in die Höhe, wird in die Höhe gerissen, es entstehen Unwetter, es entsteht Hagel, ja, teilweise die in über diesen Gebieten eben gefördert wird und dann weiterzieht. Und wir kommen dann halt in Bereiche rein, wie es teilweise in den USA auch ist, in diesen großen Ballungsräumen, wo lauter Einfamilienhäuser stehen, speziell im Süden der USA. Phoenix, Arizona ist ein gutes Beispiel, einer der größten städtischen Hitzeinseln der Welt, ja, wo eben auch sehr viele Tornados und Unwetter entstehen aufgrund dessen. Ja. Das heißt, was Österreich machen kann und muss, ja, ist eben diese Überhitzung Einhalt gebieten. Also da können wir was tun und da müssen wir was tun. Ja. Und das liegt ganz allein in unserer Hand, weil da reden wir jetzt nicht von Temperatur von 2-3 Grad, sondern in solchen städtischen Wärmeinseln kann es im Hochsommer zu Mittag, am frühen Nachmittag, kann es um 10 Grad wärmer sein über der Asphaltfläche, als in vergleichbaren Flächen im bewaldeten Gebiet, in Parkanlagen und so weiter. Nicht? Und da muss etwas passieren.
Da muss man auch gleich denken an den Tornado, den es einmal in Schwechat gegeben hat am Flughafen. Also auf sowas müssen wir uns dann einstellen in Tschechien, weil letztes Jahr ein Tornado, wenn ich mich richtig erinnere.
Genau. Also in Tschechien, da gibt es also große landwirtschaftliche Flächen auch in der Region zwischen nördlichen Niederösterreich und Tschechien. Also diese großen landwirtschaftlichen Gebiete zum Beispiel, wo auch nicht keine Bäume stehen und so weiter. Das triggert eben auch solche Tornados, ja, das, und auch natürlich große versiegelte Flächen wie Wien und das Umland. Das triggert auch solche Tornados sehr stark. Ja. Der Schwächer der Tornado ist nicht sehr stark geworden und er ist wirklich dann zum Erliegen gekommen. Also es gibt Expertinnen an der ZMG, die sehen sich das dann nachher an und die schauen sich so die Schadenslinie an von dem Tornado und die schauen auch an, wo endet der. Und der endete zum Beispiel, der Schwächer der Tornado, wirklich an so einer sozusagen Geländefläche, wo eben ein bisschen höhere Vegetation war im Prinzip. Ja. Die bringen solche Tornados eben zu erliegen. Also wir müssen auch schauen, ja, dass wir keine, neben diesen großen städtischen Flächen, dass wir auch zum Beispiel keine riesigen Felder machen, wo dann nicht sozusagen Streifen entlang dieser Felder sind, wo man zum Beispiel höhere Bäume pflanzt auch. Ne? Also das hat man früher immer getan. Ja, das waren auch die berühmten Windschutzstreifen und so weiter. Ja, das ist natürlich ein bisschen, wenn man diese Precision Farming Technologien anwendet, ist natürlich einfacher. Man fährt mit dem Traktor durch die ganzen Felder und hat eben keine Grenzen. Aber es wäre aus verschiedenen Gründen schon gut, wenn man diese Vegetation auch entlang der Felder wieder machen würde. Ja, und wenn man in diesen Städten das machen würde, eben um solche Phänomene wie Tornados und starke Unwetter zu vermeiden, um die Überhitzung in den Städten noch zu vermindern. Ja, und dadurch auch eben auch die Nutzung von Klimaanlagen jetzt nicht zu stark ausufern zu lassen, weil wenn es ein paar Grad kühler wäre in den Städten, ja, wenn es halt in Wien hätte nicht mehr 25, 26, 27 Grad um Mitternacht, ja, sondern nur 23 Grad, ja, dann würde das Fenster öffnen auch reichen, um angenehm schlafen zu können. Wenn es natürlich sich über 25 Grad auch noch in der Früh oder um Mitternacht eben hat, ja, dann wird es eben problematisch. Nicht? Und diese paar Grad, die sind in unserem Ermessen immer noch. Ja, also da können wir lokal auch etwas tun.
Sie haben es schon gesagt, Österreich ist zwar stark verbaut, aber es besitzt auch große Waldflächen. Die werden uns aber nicht retten, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
Nein, also weil im Gegenteil, wir haben diese großen Waldflächen, wo es eben schon kühler ist, ja. Aber wir haben auch relativ große Siedlungsgebiete, die immer größer werden, jetzt eben durch Shoppingcenters, durch Verkehrsflächen und so weiter, ja. Und dieser Kontrast zwischen diesen eher kühleren und diesen überhitzten Flächen, der führt eben zu diesen Unwettern. Also es ist eben gerade dieser Kontrast eben das Problem. Man müsste eben gezielt eben die Flächen, die sich eben stark überhitzen, da müsste man die Temperatur wirklich großflächig und gezielt reduzieren, damit man einen entsprechenden Effekt hat. Es wird getan teilweise. Also es gibt also viele Städte in Österreich, die solche Programme auch laufen haben. An der ZMG gibt es eine Fachabteilung, die heißt Stadtmodellierung, ja, die sich genau mit diesen Themen beschäftigt und die hat immer mehr Zulauf auch, muss ich sagen, und es gibt auch andere Universitäten oder Forschungseinrichtungen, die Ähnliches machen, ja, und auch die berichten von immer mehr Zulauf, ja. Das heißt also, es ist schon ein bisschen das Bewusstsein da, aber das ist eben eine Sache, die muss man wirklich großflächig machen, ja. Also, wenn man da die eine oder andere Milliarde investiert in solche Dinge, hätte man großflächig sozusagen wirklich eine Begrünung und eine Verbesserung der Lebensqualität, ja. Und die würde dann sozusagen sich mehr rentieren teilweise als andere Milliarden, die wir investieren heutzutage, ja. Also es ist wirklich etwas, da kann Österreich allein agieren, ja. Da können auch einzelne Bundesländer viel bewirken, ja. Und da ist wirklich auch jeder gefordert, das eben auch zu machen. Also ein Beispiel nur, wenn Sie sich heute Gartenanlagen anschauen, in Privathäusern, ja, da finden Sie immer mehr Stein und immer weniger Rasen, weil Rasenmähen natürlich nicht mehr so toll ist. Na, die müssen sie dann noch mehr bewässern als alles andere, wenn man eben dort Pflanzen hat, ja. Also man müsste auch Natur in diese Gärten reinbringen. Ja, also das Land Niederösterreich hat so eine Initiative Natur im Garten. Ja, es ist, führt jetzt, also wenn man in Niederösterreich herumfährt, sieht man trotzdem viele dieser Stein- und Betongärten auch noch sein. Ja, da muss man ansetzen auch. Also beim Bewusstsein der Menschen, dass man im eigenen Garten was tun kann und beim Bewusstsein, dass man eben großflächig eben in der Fläche wirklich, weil das sind große Gebiete, ne, das Wiener Becken oder östlich von Wien, wo man großflächig ansetzen müsste und nicht so kleinere Maßnahmen wie den einen Springbrunnen dort und einen Straßenzug in Wien, den wir da zur Klimastraße machen, ja, das ist eher für die Medien, ja, aber sozusagen für wirkliche Effekte brauchen wir das wirklich in der Fläche und wirklich überall. Diese Sachen, ja, wirklich Gebäude, die begrünt sind, auch Parkplätze, die man vielleicht überbaut und begrünt, ja, das wäre eben total wichtig, eben diese Dinge zu machen, weil das wird durch den Klimawandel, durch die Klimawärmung wird es nämlich in der Zukunft noch wichtiger werden, ja, je stärker die die Wärmedämmung unserer Atmosphäre wird, ja, desto größer wird das Überhitzungsproblem und umso dringlicher werden dann die lokalen, regionalen Maßnahmen, um eben diese zusätzliche Überhitzung auch zu kontrollieren.
Wenn die Sommer jetzt immer trockener und heißer werden und die Winter milder, was bedeutet denn das für unsere Landwirtschaft? Werden die Bauern dann in 10 Jahren, ich weiß nicht, Kiwis, Artischocken oder Ähnliches anbauen? Oder wie wird sich denn das entwickeln?
Ja, also für die Forstwirtschaft ist relativ klar, ne? Da hat man ja dann Regionen, also ist relativ einfach, man schaut sich die Klimaprojektionen an für die nächsten 20, 30, 40 Jahre und schaut, wo auf der Welt gibt es heute schon Gebiete, wo dieses Klima herrscht. Also zum Beispiel wird in zwischen 2050 und 2100 wird Wien eher so sein wie Izmir in der Türkei, jetzt von der und dort ist relativ heiß im Sommer, kann man nur sagen, im Prinzip. Ja, also, und Izmir wird natürlich dann so sein wie die Saudi-Arabien und so weiter, jetzt so in den Sommermonaten. Das heißt, diese Analogien helfen. Ja, also man kann dann schauen, was passiert in diesen Regionen, welche Bäume wachsen dort in Anatolien zum Beispiel. Die werden dann wahrscheinlich in einigen Jahrzehnten bei uns wachsen. Und da gibt es auch Arbeiten zu diesem Thema, wo wirklich geschaut wird, was welche Klimawärmung erwarten wir zwischen 2050 und 2100 und in welche Regionen der Welt müssen wir dann schauen, welche Bäume wir dort anpflanzen. Für die Landwirtschaft wird es natürlich die variabler, wenn man so will. Also die Forstwirtschaft muss ja über Jahrzehnte planen. Ich kann ja nicht jedes Jahr neue Bäume pflanzen. Die wachsen ja 30, 40, 50, 60 Jahre. Die Landwirtschaft, da wird eben zwei Problematiken werden kommen. Die eine Problematik ist eben die Trockenheit. Ja, da wird es in Richtung Bewässerung auch, wird man denken müssen, was aber natürlich mit unserem Grundwasserspiegel und mit unseren Wasserreserven auch in Einklang gebracht werden muss. Und die zweite Sache ist eben die Erwärmung per se. Es gibt aber auch die ein oder andere positiven Effekt der Erwärmung und des Kohlendioxid. Das Kohlendioxid ist ja wieder von der Vegetation benötigt. Die Pflanzen nehmen das ja auf. Ja. Das ist wie eine Düngung. Ja. Das heißt, das Kohlendioxid düngt die Vegetation. Also die wächst doch stärker und schneller. Ja. Und das zweite Positive ist, die Vegetationsperioden werden immer länger. Das heißt, im Frühjahr fängt alles zum Wachsen an und später im Winter, Richtung Winter hin, ist es immer noch grün. Ja, das ist schon doch einige Wochen jetzt mittlerweile gewachsen, diese Vegetationsperiode. Das wird sich weiter ausdehnen. Das heißt, es wird also mehrere Möglichkeiten geben, sozusagen mehr Ernten zu fahren, ja, in der Zukunft. Ja, aber eben, es wird schwieriger werden, sozusagen dieselben Produkte eben zu haben, wie wir sie derzeit haben. Also man wird sich halt einstellen müssen auf andere Produktion teilweise und eben auf Bewässerung, wo es eben auch von der Wasserverfügbarkeit her auch dann geht. Und natürlich eine Möglichkeit ist vertikal, nicht in die Höhe zu gehen. Weil da natürlich in der Höhe hat man dann auch entsprechend ein kühleres Klima sozusagen. Da hat Österreich eine gewisse Möglichkeit, aber natürlich nur sehr beschränkt. Also ich kann das Machfeld jetzt nicht ins Mittelgebirge verlagern. Ich meine, das geht sich flächenmäßig.
Weizenfelder am Raxplateau, genau. Oder?
Das wäre was, ja, genau. Also natürlich die Baumgrenzen steigen auch entsprechend an. Nicht? Also es wird dann auf 2000 Meter wird's dann Bewaldung auch geben können, so wie es ja den südlicheren Regionen der Welt auch ganz normal üblich ist, ja.
Schauen wir vielleicht noch kurz über Europa hinaus. Indien leidet ja zum Beispiel derzeit unter einer extremen Hitzewelle. Was ist denn dort genau die Ursache dafür?
Ja, also Indien hat an sich ein sehr spezielles Klima zu beobachten. Und zwar liegt Indien in der tropischen Zone. Ja, und Indien ist sehr stark beeinflusst durch ein Phänomen, das man den Monsun nennt. Also um es einfach zu erklären, im Sommer ist ja die Region der Welt, wo die Sonne im Zenit steht, wandert er nach Norden. Ja, und dadurch wandert auch die sogenannte, man nennt es in der Fachsprache, die innertropische Konvergenzzone. Ja, das ist die Zone, wo praktisch die Windströmungen, die Passatwinde aufeinander treten und wo dann eben die Luft in die Höhe steigt und wo es eben zu sehr intensiven Gewittern und zu sehr intensiven Regenschauern gibt, die wandert eben Richtung Norden. Ja, und erreicht dann eben auch Indien, also es dreht der Wind auch von Nordost auf Südost, ja, und es kommt da feuchtere Luft eben Richtung Indien und dieses Phänomen ist immer so im Ende Mai, Anfang Juni, je nach Region, also es geht von Süd nach Nord eben weiter, also manche Regionen sind früher dran, die nördlicheren sind dann eben später dran, ne? Es ist also im Gegensatz zu anderen Regionen, ist es nicht so klar etabliert, ob der Monsun jetzt stärker, schwächer, früher, später kommt, als es früher war. Ja. Aber generell ist in Indien so, dass die Frühjahrsmonate die heißen Monate sind. Ne. Also wenn dann der Monsun eintritt, ne, kommt es zu sehr starken Regenfällen und das kühlt dann die Temperatur ein wenig ab dort. Und die haben halt im April und teilweise auch im Mai haben die extreme Hitze. Das ist ein extrem überhitzter Kontinent. Ja. Das war in der Vergangenheit schon so und das wird durch den Klimawandel aber nicht besser, nicht? Weil eben diese Abkühlung, dort hat man eher so die kontinentale Landmasse in Indien und da ist eben der Treibhauseffekt eben, also sie haben einen ganzen Kontinent, der sich so stark erhitzt, ne? Und die Treibhausgase, die führen eben dazu, dass die Hitze dort bleibt, wo sie ist. Es entstehen dann diese berühmten, dieser Hitzedom, wie er so schön heißt, also wenig Wind, ja, ungehinderte Sonneneinstrahlung und dann über viele Wochen überhitzt sich dort und das eben erklärt dann Temperaturen von jenseits der 40 Grad. Nicht? Also das waren auch ähnliche Phänomene wie Hitzedome hatten wir letztes Jahr auch im Mittelmeerraum. Ja. Ganz ähnliche Phänomene hatten wir an der Westküste Nordamerikas, in Kanada zum Beispiel, in Gegenden, wo es überhaupt nicht gewohnt waren, die Leute, dass dort über 30 Grad hat es dann Wochen gehabt über 40 Grad. Und das hat man in Indien, Pakistan in der Region halt vermehrt und verstärkt. Und das ist eben wahrscheinlich ein direkter Effekt vom Klimawandel, wenn man so will, eben wirklich diese Treibhausgase, die eben auch dazu führen, dass eben ja, keine Abstrahlung stattfindet und dass sich eben die ohnehin schon große Hitze dort, also über die auch immer schon dort so war, dass die halt noch heißer, noch unerträglicher wird über die Jahre. Eben dieser Monsunregen, der kommt, ja, da ist es noch nicht so klar, ob der sozusagen jetzt ausbleiben wird aufgrund der Klimawärmung. Grundsätzlich hängt der auch nicht so stark eben davon ab, ob sich eben die Subtropenzone nach Richtung Skandinavien verlagert oder Richtung Asien eben weiter nach Norden, sondern das ist eher dann wirklich die tropische Zirkulation, wo noch nicht so klar ist, wie stark sich die verändert sozusagen. Also da gibt es eben jedes Jahr andere Phänomenologien dort.
Sollte Indien da selbst etwas tun? Natürlich CO2 vermeiden, so gut es geht, aber Indien hat schon angekündigt, da 20 Jahre später dran zu sein als geplant. Oder ist da auch die große Verantwortung bei den westlichen Industrienationen zu sehen?
Ja, also Indien ist ein ganz klassisches Beispiel jetzt von der politischen Seite her. Da gibt es ja jährlich die Conference of the Parties, wie es auf Englisch heißt, eben die Treffen der Vertragsparteien des Weltklimaabkommens, ja, die treffen einander eben jährlich in verschiedenen Regionen der Welt, teilweise in Bonn in der Zentrale, ja, und da war Indien immer ein Land, was immer gesagt hat, ihr habt emittiert jetzt über 100 Jahre, ja, und meinten damit die westlichen Industriestaaten und wir emittieren jetzt und wir wollen uns wirtschaftlich entwickeln, ja. Natürlich hat das Grenzen. Also China und Indien sind mittlerweile sehr wichtige Emittenten, also Freisetzer von diesen Treibhausgasen geworden. Ja. Die USA ist immer noch wichtig. Ja. Europa im Vergleich mit den USA pro Kopf immer weniger an Emissionen. Ja. Ja, es ist natürlich eine Frage der Gerechtigkeit, wenn man so will, dass eben Länder, die, also man muss sich wirklich anschauen, auch die Summe der Emissionen nicht der letzten Jahre, sondern wirklich der letzten 100 Jahre, nicht? Weil da ist natürlich die USA und Europa weit vor Indien und vor China, was wir in den letzten 100 Jahren emittiert haben. Und nachdem die Lebensdauer vom Kohlendioxid in der Atmosphäre eben im Bereich von 100 Jahren ist, ja, ist das natürlich schon eine wichtige Sache, ne? Was man allerdings sagen muss, ist, die Zuwachsrate ist in diesen Ländern sehr hoch, ja. Und eben diese 100 Jahre Lebensdauer führt eben dazu, dass eben die Problematik, wenn man jetzt nicht bald aufhört damit, ja, sich weit ins nächste Jahrhundert, über das Jahr 2100 hinaus eben weiter verschlimmern wird, ja. Deswegen ist es eben so wichtig, eben in dem Jahrhundert wegzukommen von diesen starken Kohlendioxidemissionen. Eben das Jahr 2050 ist wirklich ein wichtiges Datum und bis dorthin müssen auch Länder wie Indien und China, und China hat es ja auch grundsätzlich auch zugesichert, dass sie zwischen Jahr 2050, 2060 eben auch diese Wende vollziehen wollen. Ja, also das ist extrem wichtig, dass diese Länder das auch wirklich tun. Ja, fast noch wichtiger als unser Wandel, der auch sehr wichtig ist. Ja. Und vielleicht noch ein letzter Aspekt bei der ganzen Sache ist auch natürlich die, ja, was um Sorge bereitet, ist generell eben die ganze Bevölkerungsentwicklung der Welt, die ist jetzt wirklich momentan in einem kritischen Bereich, ja, weil wir natürlich pro Kopf immer die ganzen Sachen betrachten müssen. Und wenn eben dieser Zuwachs der Weltbevölkerung immer noch weitergeht, ja, ist eben diese Problematik eben dem Klimawandel auch, sozusagen, ist es nicht förderlich dafür, ne? Also wir müssen es auch schaffen, jetzt als Menschheit, diese Bevölkerungsentwicklung einzubremsen und auch wieder zurückzuführen in Gebiete sozusagen, wo der Planet eben diese Anzahl an Menschen eben auch entsprechend unterstützen kann. Wir haben da ein Maximum an sozusagen Kapazitäten der Natur, ja, und die müssen wir eben beachten, nicht? Und die Hauptmöglichkeit, dass das passiert, ist eben ganz klar die Bildung, ja, und die Gleichberechtigung der Frauen ist eben extrem zentral, weil in allen Ländern, wo es eben gute Bildungssysteme gibt und in allen Ländern, wo die Frauen gleichberechtigt sind, ja, ist sozusagen, hat man beobachtet, auch eine Stabilisierung und einen Rückgang der Geburtenrate in Regionen, wo das eben verträglich ist, sozusagen. Ja. Und das ist eben eine globale Problematik und das muss auch global gelöst werden. Und wir werden die Klimaproblematik nicht lösen können, wenn man nicht die Bevölkerungsproblematik in den Griff bekommt. Es wird wenig gesagt, weil das natürlich ein Statement ist, was natürlich weit darüber hinausgeht, was wir individuell ändern können, ja, aber es ist ja ganz eine wichtige, also für mich ist sozusagen Investition in die Bildung ist eine Investition ins Klima der Zukunft auch. Nicht nur in Österreich ist es wichtig, die Bildung zu verbessern, sondern speziell auch wichtig in Regionen der Welt, wo es eben momentan noch Bedürfnisse in die Richtung gibt und da müssen wir hin.
Ja, dann hoffen wir, dass dieser Appell auch von den Verantwortlichen in der internationalen und auch in der heimischen Politik gehört wird. Wir danken fürs Kommen. Das war Gerhard Wotterwar. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auf Twitter unter Profil Tauwetter folgen würden. Schicken Sie uns Anregungen, Kritik, Feedback entweder via Twitter oder per Mail an podcasts@profil.at. Empfehlen Sie uns weiter und abonnieren und bewerten Sie uns auf den gängigen Plattformen wie Apple, iTunes oder Spotify. Und besonders freut es uns, wenn Sie unseren eigenen Tauwetter-Feed abonnieren. Den finden Sie, wenn Sie auf den genannten Plattformen nach Tauwetter suchen und ganz einfach auf Abonnieren klicken.
Das war's für heute. Danke fürs Zuhören und bis zum Freitag in 2 Wochen bei Tauwetter.